HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Im August 1988 wird in Hanau ein 4 Jahre alter Junge von einer Frau in einen Sack gesteckt. Sie bindet den Sack oben zu und lässt den Jungen einfach darin im Badezimmer liegen. Der versucht verzweifelt, sich zu befreien, doch am Ende bekommt er keine Luft mehr und er stirbt. Der Fall wurde damals als Unfall eingestuft, doch jetzt wird er neu aufgerollt. Was hinter dem Tod des Jungen steckt, wurde erst später bekannt, und zwar nachdem Journalisten recherchiert haben. Das Kind ist offenbar Opfer einer Sekte geworden. Jetzt hat vor dem Landgericht in Hanau der Prozess in diesem Fall begonnen und angeklagt ist die Frau, die den Jungen damals offenbar hat sterben lassen. Unser Reporter Wolfgang Hetfleisch hat den Prozessauftakt vor Ort verfolgt und wir wollten von ihm zunächst wissen, welchen Eindruck denn die Angeklagte vor Ort gemacht hat.
Also sie war die ganze Zeit über sehr gefasst, das kann man auf jeden Fall sagen. Das Kinn so ein bisschen hochgereckt, dass man vielleicht den Eindruck haben konnte, dass sie denkt, ich lasse mich hier von euch nicht beeindrucken. Gelegentlich wirkte sie so ein bisschen in sich gekehrt, an anderen Punkten dann wieder sehr, sehr aufmerksam. Sie selbst hat sich nicht geäußert, sie hat sich aber auch nicht irgendwie versteckt, will ich mal sagen. Normalerweise ist es ja so, wenn Angeklagte ins Gericht kommen, dann ist es nicht so selten, die halten sich Akten vors Gesicht. Und das war bei ihr nicht der Fall. Das ist eine schmächtige Frau, scharfe Gesichtszüge, graues Haar. Sie hatte dunkelroten Lippenstift aufgetragen, ein bronzefarbenes Oberteil an. So ein bisschen würde ich jetzt mal sagen, die Frau ist 72, wie es Frauen vielleicht bei einem festlichen Anlass tragen würden.
Der Frau wird ja nun Mord vorgeworfen an dem 4 Jahre alten Jungen. Wie soll sie denn laut Anklage vorgegangen sein?
Also die Anklage, die der Staatsanwalt verlesen hat, die war übrigens relativ kurz, die besagt, dass er davon ausgeht, dass der damals 4-jährige Jan in diesem Leinensack sterben sollte. Er hat ja verschnürt auf dem Boden des Badezimmers gelegen. Sie soll sogar noch das Fenster im Badezimmer zugemacht haben, sinngemäß damit kein Sauerstoff reinkommt. Der Junge hat dann geschrien und da soll sie zu ihm gesagt haben, es hört dich keiner. Und dann, so sagt die Staatsanwaltschaft, hat sie quasi an der Tür gelauscht, bis nichts mehr zu hören war. Was das bedeutet, das soll ihr laut Oberstaatsanwalt Dominik Mies nicht nur klar gewesen sein, das soll sie auch so gewollt haben.
Und was sagt die Verteidigung dazu?
Also einer ihrer beiden Anwälte hat eine Stellungnahme verlesen. Das war jetzt keine persönliche Stellungnahme von ihr, sowas gibt's ja auch, sondern eine Erklärung der Verteidigung. Und da hieß es, der Mordvorwurf wird bestritten und es hieß auch, es habe keine Tötungshandlung gegeben und die Todesursache, die sei ja auch nicht feststellbar. Wir wissen, dass der Leichnam des kleinen Jan, der zunächst mal, als das passiert ist, vor 31 Jahren nicht obduziert worden ist, dass der im Zuge der neuen Ermittlungen ja exhumiert und dann obduziert worden ist. Ich nehme das mal als Hinweis der Verteidigung, dass dabei jetzt nicht allzu viel rausgekommen ist. Und was die Staatsanwaltschaft zu den Umständen des Todes geschildert hat, also auch das, was die Frau zu ihm gesagt haben soll, das ist in den Augen der Verteidigung alles bislang Spekulation.
In Hanau hat der Prozess um einen schrecklichen Mord an einem 4 Jahre alten Jungen begonnen. Er war vor 31 Jahren mutmaßlich umgebracht worden von einer Anführerin einer Sekte. Eine Zusammenfassung zu diesem Fall war das von Reporter Wolfgang Hetfleisch. Seit Anfang des Jahres hat Hessen eine eigene Digitalministerin und ihre Hauptaufgabe ist es, auch ländliche Regionen mit Handyempfang und Breitband zu versorgen. Christina Senemus ist dabei vor allem darauf angewiesen, dass die Branche und auch die Kommunen mitziehen. 2018 dann im Herbst hatte die Landesregierung einen Mobilfunkpakt geschlossen. Senemus war da aber noch nicht Ministerin. Nun hat sie ihre erste Bilanz vorgestellt. Einzelheiten gibt's von unserem landespolitischen Korrespondenten Christopher Plass.
Hessens Digitalministerin Senemus weiß natürlich um Funklöcher und schlechte Verbindungen, die auch in Hessen immer wieder vorkommen, gerade im ländlichen Raum. Für Euphorie ist also kein Anlass.
Ich weiß, wir haben noch viel zu tun. Und wir werden uns dieser Verantwortung annehmen und ich werde das auch vorantreiben.
Und das habe sie auch schon getan in den Monaten seit Jahresbeginn, als sie hessische Ministerin wurde. Dafür bekam sie auch Applaus von den Netzbetreibern, die für den Ausbau des Mobilfunknetzes zuständig sind. Die nehmen natürlich gerne die Zuschüsse von 50 Millionen Euro vom Land für die Abdeckung der sogenannten weißen Flecken. Sie würdigen auch, dass durch Bündelung der Kompetenzen Genehmigungsverfahren beschleunigt worden seien. Mehr Dialog mit den Kommunen schreibt sich auch Ministerin Senemus zugute. Gleichwohl hat Christoph Clement von der Geschäftsführung von Vodafone noch weitergehende Vorstellungen.
Wir brauchen derzeit rund 2 Jahre für die Genehmigung eines Standortes. Das muss beschleunigt werden. Und wir wünschen uns Unterstützung, insbesondere im Bund, für Förderprogramme, denn wir als Betreiber werden alleine die Flächenabdeckung nicht schultern können.
Die vorgestellte Bilanz: 99,4% der Haushalte in Hessen hätten jetzt LTE-Abdeckung, was über die Stärke natürlich nicht viel sagt. Die Abdeckung von Autobahnen liege bei fast 100%, auf Kreisstraßen bei 95%. Auf Wald- und Wiesenflächen gäbe es knapp 93% LTE-Abdeckung. Seit September 2018 seien rund 80 Mobilfunkstandorte in Hessen neu gebaut und rund 1300 optimiert worden. Vor allem in den Ballungsgebieten, aber auch im ländlichen Raum. Es gäbe aber vor Ort weiterhin Bedenken gegen die Installation von Mobilfunkmasten. Die Branche schaut aber auch schon auf 5G, den Standard der Zukunft. In Darmstadt und Frankfurt werde das schon erprobt. Das Land, so Ministerin Sinemus, wolle auch da investieren, nämlich
100 Millionen, die sind dafür gedacht, dass wir die Gewerbegebiete 5G-Readiness machen wollen, heißt Glasfaseranbindung, um Innovation möglich zu machen.
Ein dickes Brett sei dieser Ausbau, meinte Walter Goldenitz von der Telekom. Aber
unser Commitment steht ja auch dazu, das ist auch kein Geheimnis, dass wir 5G für 99% der Bevölkerung bis spätestens 2025 ausbringen werden, bundesweit.
Die Netzbetreiber nutzten die Gelegenheit, der Politik ins Stammbuch zu schreiben, ihnen nicht weiter Geld aus der Tasche zu ziehen. Denn, so Valentina Deiber von Telefonica:
Seit 2000 haben alle Mobilfunknetzbetreiber gemeinsam 66,5 Milliarden Euro nur in Frequenznutzungsrechte investiert. Also wäre das Geld in die Infrastruktur geflossen, statt in die Nutzungsrechte, dann wären wir heute sehr, sehr viel weiter.
Ohne Verbesserung der Rahmenbedingungen, auch der finanziellen, sei eine flächendeckende Versorgung nicht zu machen.
Christopher Plass über die Bilanz von Hessens Digitalministerin Christina Sinemus zum Ausbau von Breitbandinternet und Handyempfang. Es geht um die europäischen Subventionen für Airbus. Und da hat US-Präsident Donald Trump jetzt ernst gemacht. Denn ab sofort erheben die USA offenbar aus Ärger über die europäischen Subventionen für den Flugzeugbauer Strafzölle auf landwirtschaftliche Produkte wie Wein. Die Betroffenen, zum Beispiel die Winzer im Rheingau, empfinden das als Willkür und absurd. Denn die USA sind immerhin der wichtigste Exportmarkt für deutschen Wein. Der Verband der Prädikatsweingüter fürchtet nun, dass die erfolgreichen Exportanstrengungen der letzten Jahre, die zur internationalen Renaissance des deutschen Weins beigetragen haben, zunichte gemacht werden. Reporterin Birgitta Söhling berichtet.
Der Rüdesheimer Winzer August Kessler ist froh, dass ein Container mit sehr teuren Weinen noch gerade vor den Strafzöllen in den USA eingetroffen ist. Kessler gilt im Ausland als einer der besten Winzer des Rheingaus. 60% seiner Weine gehen in den Export, ein Großteil in die USA.
Der amerikanische Markt ist unser mit Abstand größter Markt. Es wird uns sehr treffen. Wir hoffen, es ist nur temporär.
Auch sein Kollege Johannes Leitz aus Rüdesheim hat in den letzten Tagen zahllose Mails mit seinen Geschäftspartnern in den USA gewechselt. Dass Leitz heute mit 110 Hektar der größte private Winzer im Rheingau ist, hat auch damit zu tun, dass er in den 90er Jahren erfolgreich in die USA exportierte. Doch jetzt stockt der Handel.
Container, die jetzt die letzten 3 Wochen rausgegangen wären, die stehen zurzeit noch hier. Und der Kunde hat gesagt, jetzt warten wir erst mal ab.
Seit Ende letzter Woche sind in den USA 25% Strafzölle auf deutschen Wein fällig. Der wird sich dadurch verteuern, denn eins ist klar, die Importeure sind nicht bereit, die Mehrkosten zu tragen, sondern erwarten von den Winzern Preisnachlässe, die diese nicht gewähren können, wie Ulrich Allendorf sagt, Winzer aus Österreich-Winkel.
Wir stehen schon seit langem in einem heftigen Preiswettbewerb, also daher sind 25% immer eher oben drauf zu schlagen und am Ende muss es der Konsument bezahlen.
Schätzungen gehen davon aus, dass eine Flasche Wein im Preissegment von 10 bis 20 Dollar sich dadurch um 2 Dollar verteuert. Vielleicht sogar noch mehr, befürchtet Johannes Leitz. Denn nicht nur der Winzer will am Wein verdienen, sondern auch der Importeur, der Distributeur und schließlich Einzelhandel oder Gastronomie.
Natürlich ein Strafzoll, der mit 25% beim Importeur beginnt, endet irgendwann mal beim Kunden mit mindestens ungefähr 50%. Die schätzen mal, ein Wein, der vorher in einem Regal für 30 Dollar gestanden hat, steht jetzt dann in Zukunft für 40 Dollar im Regal.
Neben sehr viel günstigeren Weinen aus der neuen Welt, aus Australien oder Südamerika, die qualitativ in den letzten Jahren aufgeholt haben. Und auch in der alten Welt trifft es nicht alle Weine, sondern die Strafzölle lasten nur auf Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Das sei ungerecht, schimpft Johannes Leitz.
Wein unterliegt auch gewissen Trends. Wie gesagt, der große Trend zum deutschen Wein in Amerika ist nicht mehr ganz so da. Und da sind dann, wie gesagt, eine einseitige Preiserhöhung nur für den deutschen Wein von unterm Strich knapp $10 oder $15 mehr ganz schwer zu verkraften.
Ulrich Allendorf sieht Zukunftsmärkte eher in Asien.
Wir haben jetzt zusätzlich einen Mitarbeiter mit dem chinesischen Pass eingestellt, der sehr gut Chinesisch und Deutsch spricht. Und der wird dann uns jetzt im November in China vertreten.
US-Strafzölle auf landwirtschaftliche Produkte wie zum Beispiel Wein, das ärgert auch die hessischen Winzer. Reporterin Birgitta Söhling hat berichtet. In Südhessen, da sitzt die Firma Coty und zwar in Darmstadt. Und zu diesem Mutterkonzern gehört auch die Kosmetikmarke Wella. Und obwohl sich Kosmetikprodukte ganz gut verkaufen lassen, hat dieser Konzern Probleme. Schon im Juli hatte die Geschäftsleitung gesagt, man wolle diesen Konzern umstrukturieren. Und offenbar ist auch der Standort Darmstadt davon betroffen und damit auch die Marke Wella. Reporterin Petra Demand haben wir gefragt, wie konkret denn diese Umstrukturierungspläne nun sind.
Sicher ist zurzeit nur, dass der Kosmetikkonzern Geschäftsteile loswerden muss, denn die Schulden drücken, wie gesagt. Das war aber auch im Juli schon so. Damals haben die Konzernchefs eine Abschreibung über $3 Milliarden auf die Firmenwerte bekannt gegeben. Der Wert des Konzerns ist dadurch also gesunken. Die Aktionäre waren entsprechend wenig begeistert. Das Handelsblatt hatte vor 3 Monaten gemutmaßt, dass Wella zunächst mal weiter bei Coty bleibt und eher andere Marken abgestoßen werden. Das sieht zurzeit allerdings ein bisschen anders aus.
Bei Coty arbeiten ja etwa 1000 Beschäftigte. Sind diese Stellen denn jetzt nun alle in Gefahr?
Was die Pläne genau bedeuten, das ist noch völlig offen. Es soll ja jetzt erstmal geprüft werden. Und dann geht es auch nicht darum, Arbeitsplätze zu streichen, wie das zum Beispiel bei Conti in Babenhausen ja gerade ist, sondern darum, Firmenteile abzustoßen. Wella ist ja als Marke bei Friseuren, also im professionellen Bereich, durchaus renommiert. Wer da allerdings als möglicher Käufer der Marke in Frage kommt, das konnte mir zumindest bei der Gewerkschaft IGBCE auch noch keiner sagen. Außerdem sind die Mitarbeiter in Darmstadt ja inzwischen komplett mit der Konzernstruktur von Coty verwoben. Da muss also erstmal geguckt werden, wer im Falle eines Verkaufs welcher Abteilung zugeordnet werden kann und wer dann überhaupt von einem Verkauf betroffen wäre.
Es wird ja schon länger darüber diskutiert, dass die Firma möglicherweise verkauft werden soll. Da hat die Belegschaft schon so einiges erlebt, oder?
Allerdings. Angefangen hat die Geschichte von Wella ja mit einem Friseur aus dem Erzgebirge. Der hatte mit dem Verkauf von wasserdichtem Haartüll für modische Perücken und Haarteile erste Verkaufserfolge gefeiert. In der Nachkriegszeit hat sich die Firma dann in Darmstadt niedergelassen und ist 2003 dann von Procter & Gamble übernommen worden und nach einigem Hin und Her 2015 dann weiter an den internationalen Kosmetikkonzern Coty verkauft worden. Der gehört übrigens zu großen Teilen der deutschen Milliardärsfamilie Reimann. Ja, und jetzt geht's also aktuell schon wieder weiter bei den Verkäufen. 2003 und 2015 hatte das Unternehmen Henkel jeweils mitgeboten, war beide Male unterlegen. Ja, vielleicht haben die ja auch in diesem Fall immer noch Interesse an Wella. Mal sehen.
Wie geht es weiter mit dem Kosmetikhersteller Coty in Darmstadt? Da werden auch die Produkte von Wella hergestellt. Details zu dieser Frage waren das von Petra Demand. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Und die Sendung, die gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de.